Das Sport1 Corona Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Herzlich willkommen zum Corona-Update, zum Sport1 Corona-Update. Ausgabe 2 auch heute wieder mit ganz interessanten Themen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, Max Hartung wird zu Gast sein, aber das erledigen wir alles später, denn am Anfang wollen wir wie immer über aktuelle Themen reden. Wir, das bin ich, Daniel Hör, und natürlich das Mitglied der Chefredaktion und stellvertretender Chefredakteur Digital, Matthias Becker, der mir zugeschaltet ist. Matthias, beide aus dem Homeoffice, wir wollen wieder informieren über das Aktuelle, was so geschieht in Sachen Corona, und wer könnte das besser als du? Deshalb moin nach München.
Guten Morgen.
Ja, ich habe schon gesagt, wir sind beide im Homeoffice und nicht im Homeoffice und auch im Homeoffice, so ein bisschen aufgeteilt sind Sportlerinnen und Sportler. Darüber sprechen wir gleich, aber als allererstes das wunderbare Thema Geld, was uns ja in der Sportwelt auch so ein wenig oder generell in dieser Welt aktuell beschäftigt. Thema England, Thema Fußball, Thema Geld. Was kannst du dazu erzählen?
Ja, es gab ja da am Wochenende durchaus ein bisschen Aufregung und auch diverse Konfliktthemen, gerade in der Premier League, wo jetzt der normale Fußballfan sagt, okay, warum ausgerechnet da? Die haben doch am meisten Geld, die haben zum gewissen Teil auch wirklich finanziell potente Besitzer, Milliardäre im Hintergrund. Warum geht's ausgerechnet dazu? Warum gibt's da zum Beispiel keinen Gehaltsverzicht, wo die höchsten Gehälter gezahlt werden? Diese Diskussion ging auch am Wochenende weiter. Die Liga hat die Spieler aufgefordert zu einem 30-prozentigen Gehaltsverzicht, das war am Freitag, und die Spieler haben diesen aber abgelehnt. Das klingt jetzt im ersten Moment mal wie sehr, sehr gierig, da steckt aber noch ein bisschen mehr dahinter. Und zwar ist es so, dass die Spieler, nach allem, was man aus England hört, der Meinung sind, wenn wir jetzt 30% pauschal auf Gehalt verzichten, hat das einen Steuerausfall in Millionenhöhe. Teilweise gehen da die Schätzungen auf bis zu 200 Millionen Steuerausfall hoch, was natürlich dann auch dem Gesundheitssystem Probleme bereiten könnte oder zumindest Einbußen bereiten könnte durch die öffentliche Finanzierung. Das ist so ein bisschen die Diskussion. Jetzt gibt es Vorschläge, dass man doch eher direkt quasi Gelder ins Gesundheitssystem reinspenden könnte. Also da ist auf jeden Fall viel Diskussion noch am Laufen. Und das ist sicherlich jetzt nicht zwingend gut fürs Image der Premier League, muss man ganz ehrlich sagen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch Geschichten wie in Liverpool, wo sich Vereinslegenden kritisch darüber äußern, dass der Verein sich an Regierungsprogrammen beteiligen will und quasi mit Steuergeldern eigene Mitarbeiter in Kurzarbeit oder Zwangsurlaub schickt.
Also es ist so ein bisschen eine zwiegespaltene Geschichte. Die grundsätzliche Idee ist ja ehrenhaft, dass man sagt, Steuereinnahmen und dann lieber aus eigener Tasche spenden. Gibt es da denn Optionen, dass Spieler sagen oder dass Spielervertretungen sagen, wir verpflichten uns selber dann, weil wir volles Gehalt weiterbekommen, großzügige Spenden dann auch zu tätigen?
Ja, also nach dem, was man lesen kann, ist es so, dass es schon Aktionen oder Initiativen gibt und dass es auch schon unter den Kapitänen der Premier League Clubs quasi einen Zusammenschluss geben soll, dass man miteinander diskutiert, um möglichst einheitlich aufzutreten. Aber da müssen wir natürlich abwarten und da werden wir auch weiter nachhören und gucken, was wir rausbekommen können in der Hinsicht, was die Premier League dort macht, weil klar ist, dass sie natürlich als weltweit operierende und weltweit Aufmerksamkeit generierende Liga da einen besonderen Stellenwert hat.
Also auch eine gewisse Vorbildfunktion, das Thema Fußball und Gehalt, das gab es ja jetzt auch vor einer Woche ungefähr beim FC Barcelona. Thema Finanzen und Thema Gehälter und Thema Kredite für Bundesliga-Vereine, das gab es gestern im Check24 Doppelpass. Dort war Christian Lindner zu Gast und den haben wir auch auf unserer App gerankt und in der App verbaut. Da kann man sich nochmal die Highlight-Clips anschauen, aber hier vielleicht schon mal ein kleines Teasing, um was es da genau geht.
Ja, er hat natürlich, er hat vor gut einer Woche mit dem Satz aufhorchen lassen, da sagte er, die Bundesliga wird mit das Letzte sein, was wieder aufmacht. Klingt natürlich für jeden Fußballfan erstmal relativ spektakulär und möglicherweise auch schlimm. Muss natürlich ein bisschen einordnen, was er da gesagt hat. Also er hat letztlich gesagt, wenn es darum geht, wo die Öffentlichkeit in großer Menge wieder zusammenkommen kann, da muss man natürlich erst an Schulen gehen, dann an Produktionsbetriebe, dann an Restaurants und dann irgendwann an die Bundesliga-Stadien. Also er ist jetzt nicht gegen Geisterspiele oder irgendwas in dieser Richtung, sondern ihm ging es halt wirklich um Großveranstaltungen, um Fußballspiele mit Publikum, was er als FDP-Chef natürlich auch im Blick hat, sind die ganzen wirtschaftlichen Komponenten des Themas. Und da sagt er, dass er ein bisschen Bedenken hat, dass ja Bundesliga-Vereine, die letztlich auch Wirtschaftsunternehmen sind und denen auch dementsprechend die Zuschüsse oder Kredite, die von der öffentlichen Hand jetzt gewährt werden, zustehen würden, dass die da wohl möglicherweise nicht rankommen.
Also alle finanziellen Probleme, sage ich mal, da sind die Clubs zunächst einmal auf sich selber und auf die Solidarität der jeweils anderen Clubs gestellt. Da hatten wir ja auch schon Themen im Laufe der letzten Woche. Da lohnt es sich also auch nochmal in die Sport1-App zu klicken. Für die, die sich gewundert haben, dass ich von hier aus meinem Homeoffice nach München grüße. Ich sitze aktuell in Frankfurt im Homeoffice und über mir fliegt immer mal wieder so ein Flieger Richtung Flughafen. Und vielleicht fliegt auch ein Flieger irgendwie Richtung Afrika, weil da gibt es jetzt Vorstöße, die sehr kontrovers diskutiert werden, was Impfstofftestungen angeht.
Ja, also da ist natürlich auch ein Aufreger und das ist gerade in dieser Zeit, man merkt, dass die Diskussionen werden teils auch hitziger. Es gab im französischen Fernsehen ganz offensichtlich, also ich habe es persönlich logischerweise nicht gesehen, aber gab es Wissenschaftler, die einen bewusst provokanten Vorschlag gemacht haben, einen Impfstoff doch in Afrika womöglich auszutesten, so wie man das vor vielen, vielen Jahren auch schon beim Thema HIV und AIDS gemacht habe. Und das hat natürlich und aus meiner Sicht auch zu Recht für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt, unter anderem auch bei vielen Profifußballern, auch bei einem vom FC Bayern.
Ja, und dieser eine Profifußballer, der spricht, glaube ich, das mit schönste Österreichisch, was man irgendwie im Fußball Deutschland mitkriegen kann. Also da lohnt sich es auch zu reinzuklicken und zu sehen, was David Alaba, um den Namen zu nennen, da genau meint. Aber wie du auch schon sagst, also ein sehr provokativer Vorstoß, den man den du und auch den ich nicht gutheiße. Matthias, das Thema Corona ist ein ziemlich ernstes. Trotzdem haben wir auch den ein oder anderen Schmunzler bei uns in der App zu finden.
Ja, also es gibt ein paar ganz schöne Sachen. Also zum einen, was ich persönlich sehr, sehr amüsant fand, gestern Abend, das wird man heute noch irgendwann bei uns lesen können, die professionelle Triathlon-Szene trifft sich ja aktuell zu virtuellen Ironman-Rennen. Also jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommendes Wochenende werden die Männer dran sein, am Wochenende waren die Frauen dran und da hat eine Australierin, die gerade dabei war, ich glaube 50 Kilometer vom Ziel der Radstrecke war, ein bisschen Pech gehabt, weil ihr Ehemann irgendwas hinterm Fernseher entlanggeräumt hat und dabei die Stromkabel ihrer elektronischen Fahrradmaschine rausgezogen hat. In dem Moment war sie raus aus dem Rennen. Das ist natürlich sehr bitter, aber hat für eine gewisse Erheiterung gesorgt im Netz. Ja, und solche netten Perlen, abgesehen von den schönen Social-Media-Videos, die wir immer wieder auch zeigen von den Stars, wie sie sich beschäftigen zu Hause, findet man natürlich auch immer wieder.
Ja, also das ist auch mal eine Nummer. Also da lernt man wieder draus, irgendwie wenn der Sportler erfinderisch wird, dann darf auch nichts in der Wohnung angerührt werden, sonst kann auch mal ein digitaler Triathlon irgendwie in die Hose gehen. Also das sind schon interessante Geschichten. Eine Geschichte, auf die ich noch hinaus wollte, ist Kollege Ronaldo, um das Thema Geld nochmal rund zu machen.
Ja, also letztlich hat ja auch Cristiano Ronaldo sich jetzt schon zu Wort gemeldet, hat sich auch finanziell engagiert in seiner Heimat vor allen Dingen, aber auch sonst und auch aufs Gehalt verzichtet, aber wird nach Berechnungen trotzdem dieses Jahr wohl noch zum ersten Fußballmilliardär, den es jemals gegeben hat, weil er natürlich viele Geschäftsfelder hat, wo das Geld auch jetzt noch weiter rollt. Und er ist damit in illustrer Gesellschaft. Also es gibt bisher erst zwei Sportler, die das überhaupt geschafft haben. Zum einen Tiger Woods, zum anderen Floyd Mayweather, wenn ich sie beide richtig im Kopf habe. Und da, was da dahinter steckt und wo das Geld jetzt herkommt, auch in Zeiten, wo nicht Fußball gespielt wird und vielleicht ein bisschen weniger Gehalt fließt, das haben wir natürlich aufgeschrieben und das findet man auch gerade bei uns in der Sport1-App.
Und wo das Geld hinfließt, vielleicht noch zu eventuellen Hilfspaketen, geschnürt von Herrn Ronaldo höchst selbst, das werden wir mit Sicherheit auch verfolgen. Danke, Matthias, für das Themenupdate hier am frühen Montagmorgen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und jetzt steigen wir direkt ein in das Interview, was wir geführt haben, beziehungsweise was ich geführt habe. Gestern, am gestrigen Sonntag mit Maximilian Hartung, auch da lohnt es sich dran zu bleiben und zu sehen, was sind denn die Auswirkungen auf die Fechtwelt, aber auch auf die Sportwelt als solche, weil Max Hartung als Athletensprecher da Einblick in alle möglichen Bereiche hat. So, und nachdem wir, wie in der Premiere-Sendung auch, den aktuellen Teil abgehandelt haben, danke Matthias an der Stelle, sprechen wir nun wieder mit einem Athleten und mit einem, der immer starke Meinungen vertritt, der diese auch äußert in verschiedensten Gremien. Welche das genau sind, das werden wir im Laufe dieses Talks natürlich noch eingehend beleuchten, und wir wollen mit ihm sprechen über natürlich die Entwicklung rund um Olympia und alle anderen Themenfelder, die diese Corona-Krise irgendwie betrifft. Bei mir ist der Fechter, Säbelfechter und Weltranglisten-Zweiter aktuell, wenn ich das richtig recherchiert habe, Max Hartung. Hallo Max.
Hi, grüß dich.
Max, du bist sehr, sehr umtriebig. Ich habe im Vorfeld ein bisschen Recherche betrieben, wo du überall aktiv bist. Am besten sagst du das selber, dann mache ich keine Fehler. Ich habe bei Wikipedia gelesen, Max Hartung ist 30, Säbelfechter und Athletenaktivist. Kann man das so ungefähr zusammenfassen?
Ich glaube, das kann man sagen.
In welchen Organisationen bist du denn da alles vertreten?
Ich bin Vorsitzender der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund. Damit hat das Ganze sozusagen angefangen. Ich war Athletenvertreter im Deutschen Fechterbund, habe also da versucht, die Meinung der Athleten mit in den Fechtverband mit einzubringen, und bin dann ganz unbedarft mal zu so einer Versammlung gegangen, wo die Athletenvertreter der verschiedenen Sportarten zusammengekommen sind. Da war ich gerade 2014 Weltmeister geworden, und da sind die anderen auf mich zugekommen, haben gesagt, boah, du kannst irgendwie zwei Sätze gerade aussagen und hast gerade den WM-Titel da geholt, vielleicht. Wir können dich ja gut gebrauchen. Das wird auch nicht so viel Zeitaufwand werden für dich. Wir halten deinen Rücken frei. Kannst du alles gut in dem Sport machen. Und ich habe das damals dann auch geglaubt.
Heißt geglaubt, es ist nicht so eingetreten?
Geglaubt. Das heißt, nein, ich habe das natürlich dann selber versaut, indem ich dann da natürlich auch viel machen wollte. Wurde dann gewählt in die Athletenkommission vom Deutschen Olympischen Sportbund. Das ist ja ein Beirat eigentlich in diesem Dachverband, in dem es ganz, ganz viele verschiedene Gruppen gibt, und dann, ja, wollte ich da natürlich auch beitragen, war ja dann nicht nur für die Fechter, sondern für alle Sportarten zuständig, und dann kamen da also ganz, ganz große Themen direkt bei uns um die Ohren, wie das Anti-Doping-Gesetz damals, was eingeführt wurde, waren wir dann bei Heiko Maas, damals Justizminister, und wollten da irgendwie eine Position mit einreichen. Es gab den großen Doping-Skandal in Russland, da kamen die ersten Berichte von der Geheimsache Doping vom ARD auch in dem Jahr. Und auch da wollten wir irgendwie eine Stellung zu entwickeln, waren uns auch nicht immer ganz einig. Die ersten Fragestellungen in Richtung Werberichtlinien. Und da haben wir gemerkt, boah, das können wir eigentlich überhaupt nicht so als Athletenvertreter. Ich bin ja kein Jurist. Wir saßen dann da, wie gesagt, im Ministerium und wollten zu einem Gesetzesentwurf. Ich habe versucht, den zu lesen. Das war echt gar nicht so einfach, irgendwie unseren Senf dazugeben, und haben gedacht, ja, vielleicht ist ja die Meinung der Athleten jetzt zum Anti-Doping-Gesetz gar nicht die gleiche wie die vom Deutschen Olympischen Sportbund. Vielleicht gibt es ja inhaltliche Unterschiede. Vielleicht sollten wir mal selber einen Juristen beauftragen, einen eigenen, der eine eigene Einschätzung abgibt. Und dann haben wir ja lange natürlich überlegt, und das ist jetzt so die very short version, und haben dann einen Verein gegründet mit den Athletenvertretern aus den verschiedenen Sportarten. Und der heißt Athleten Deutschland, und dem sitze ich jetzt auch vor.
Und das Besondere an diesem Verein, wenn ich das so herauslese, ist im Endeffekt, dass ihr unabhängig seid als erster Verein weltweit sozusagen vom Nationalen Olympischen Komitee als selbstständige Athletenvertretung.
Ja, also es gibt da verschiedene Konstruktionen weltweit. Es gibt Gewerkschaften, es gibt Athletenvertretungen, die ein eigenes Budget haben, die auch wieder mit Gewerkschaften zusammenarbeiten. Es gibt da verschiedene Modelle, aber ich glaube, jetzt so eine Power wie wir jetzt haben, das heißt, wir haben jetzt inzwischen 4 fest angestellte Mitarbeiter bei Athleten Deutschland. Das ist, glaube ich, weltweit einmalig. Wir werden da ja vom Bund unterstützt. Der Sportausschuss des Bundestages hat uns damals und jetzt dann jährlich 450.000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit haben wir, finde ich, ein ganz tolles Team jetzt angestellt, die ja jeden Tag irgendwie gerade auch in der Krise ihr Bestes geben, um für die Athletinnen und Athleten zu arbeiten.
So, jetzt müsste eigentlich jeder der Hörer im Bilde sein, wer Max Hartung ungefähr ist. Und dann fangen wir jetzt mal mit dem Thema an, weshalb wir eigentlich hier sind, sagen wir mal, und sprechen später aber natürlich auch noch über das, was ihr mit den verschiedensten Kommissionen und Athletenvertretungen macht und auch schon erreicht habt. Da gibt's ja nicht unerhebliche Punkte, die euch als Athleten betreffen. Zur eigentlichen Einstiegsfrage in diesem Podcast, die ich mir vorgenommen habe, jeden Sportler zu stellen in dieser Zeit: Wie geht's dir eigentlich gerade? Wie sieht dein Leben aktuell aus?
Mir geht's gut, vielen Dank. es ist alles natürlich sehr entschleunigt von dem üblichen Trainingsbetrieb, ist nur noch ein Minimum übrig geblieben. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt wieder für die Tür kann. Ich war in Quarantäne 2 Wochen, weil meine Freundin Kontakt mit jemandem hatte, der positiv getestet wurde. Das heißt, wir sind erstmal, weil wir uns hier nicht voneinander isolieren können in der Wohnung, zu Hause geblieben. Und da habe ich ja sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe mir ein bisschen Yoga gemacht, auf so einem Heimtrainer bin ich rumgeradelt. Aber jetzt kann ich wieder vor die Tür und habe mit Treppenläufen angefangen und mit Krafttraining. Natürlich auch nicht das, was ich jetzt normalerweise in der Phase der Saison so kurz vor Olympischen Spielen machen würde. Aber ich bin wieder draußen und es geht mir gut.
Also hast du, kann man sagen, irgendwie alle Facetten dieser Pandemie schon irgendwie mitgemacht?
Ich war nicht krank, zum Glück.
Da drück mir mal die Daumen, dass das so bleibt.
Genau, also da ja, es gibt natürlich da ganz viele, denen es viel schlechter geht als mir bis jetzt. Deswegen bin ich da insofern, gehöre ich glaube ich noch zu den Glücklichen, aber ja, ich hoffe, dass das auch so bleibt.
Ja. Dreimal auf Holz geklopft, dass genau, das so bleibt. Ja. Dann bist du natürlich in deinem Hauptberuf letztendlich Sportler und kannst deiner Tätigkeit gerade nicht wirklich nachgehen, musst aber trotzdem irgendwie fit bleiben. Wie trainierst du denn gerade?
Genau, die Fechthalle ist zu. Und der Trainingsplan ist auch gestrichen. Ich wäre normalerweise jetzt gerade in der Vorbereitung, in 3 Monaten wären Olympische Spiele. Das heißt, wir hätten jetzt gerade Wettkampftraining 2-mal am Tag, Fechten, Athletiktraining mit, sage ich mal, mit Spitzenbelastungen, also mit ganz viel Sprint, Gewichtheben mit hohen Gewichten, solche Sachen. Und stattdessen, ja, habe ich jetzt umgestellt auf ein allgemeines Grundlagentraining, also Laufen, Stabilisationstraining, Yoga, einfach nur um fit zu bleiben, weil ich weiß noch gar nicht, wann es überhaupt wieder losgeht.
Und über diese ganzen Unsicherheiten wollen wir jetzt sprechen. Du warst mehrfach im aktuellen Sportstudio innerhalb von kurzer Zeit. Ich versuche mal so ein bisschen eine kleine Chronik aufzubauen, um unsere Zuschauer und Zuhörer abzuholen, was so die letzten Tage und Wochen passiert ist. Am 21.03. hast du im Sportstudio einen Vorstoß gewagt. Als einzelner Athlet hast gesagt, ich nehme nicht an Olympia teil, unabhängig davon, was das IOC entscheidet, aufgrund dieser Corona-Pandemie. Dann am 28.03. warst du in Mainz selber im Studio. Da hast du von einer Hängepartie des IOC gesprochen. Anfang März wiederum hast du in einem Spiegel-Interview gesagt, bewertest du die zögerliche Entscheidungsfindung des IOC für richtig. Insofern, also um es richtig zu zitieren, hast du gesagt, ich finde es richtig, nicht vorschnell eine Entscheidung zu treffen. Wie schwer ist es da, für sich selber eine Meinung zu finden, weil es ja ein unglaublich komplexes Thema ist? Und wie kam es dann letztendlich vom Sinneswandel zu, es ist richtig, nicht vorschnell zu entscheiden, zu, es ist eine Hängepartie?
Ja, dieser Sinneswandel bei mir lag jetzt vor allem daran, dass ja unheimlich viel passiert ist, dass ich mich auch intensiver noch damit beschäftigt habe. Das war auch in der Phase, wo ich hier in Quarantäne war, wo ich die Zeit genutzt habe, viel zu recherchieren, auch zu versuchen, also den wissenschaftlichen Artikel zu lesen. Ich habe viel Nachrichten geschaut, habe auch mit Leuten gesprochen, die vielleicht nicht Sportler sind, habe versucht, mir ein Bild zu machen, wie es draußen sozusagen aussieht, außerhalb meiner Sportlerbubble. Und in der Zeit haben sich ja auch der Stand der Pandemie hat sich ja innerhalb dieser Wochen extrem verändert. Das wurde ja auch erst im Laufe dieser Zeit zu einer Pandemie erklärt von der Weltgesundheitsorganisation. Und ich habe versucht, für mich selber mir ein Bild zu machen, okay, was ist denn jetzt für mich als Sportler das Richtige zu tun? Was kann ich vielleicht auch beitragen, damit wir hier alle möglichst gut durchkommen? Und dann war zu dem Zeitpunkt für mich eigentlich schon klar, man kann jetzt nicht so, wie wir das sonst gewohnt sind, trainieren. Man kann sich nicht auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Man kann auch nicht eine Vorbildrolle einnehmen, wenn man gleichzeitig für sich sozusagen Sonderlösungen in Anspruch nimmt und jetzt, sage ich mal, für sich selber sagt, nee, okay, es sollen zwar alle zu Hause bleiben, aber ich mache ja ihr Olympiatraining und deswegen drücken wir jetzt mal beide Augen zu. Das waren so die Überlegungen, die ich mir gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, ja, ich weiß, auch bei Sportlern gibt es da verschiedene Gefühle zu. Einige waren so drauf wie ich Wochen vorher und haben gesagt, boah, vielleicht gibt es ja noch einen Funken Hoffnung, vielleicht gibt es ja noch eine Chance irgendwie, dass sich das anders entwickelt als jetzt prognostiziert. Aber ich habe das für unwahrscheinlich gehalten, für unrealistisch sogar, dass jetzt im Sommer diese Olympischen Spiele teilnehmen und habe dann gesagt, anstatt jetzt abzuwarten, was das IOC macht, weil ich auch nicht nachvollziehen konnte, was für Gedanken die sich machen. Die haben ja immer gesagt, wir wollen uns nicht an Spekulationen beteiligen und diese Olympischen Spiele werden stattfinden. Ich gesagt, okay, ich warte jetzt nicht ab, was passiert, sondern ich treffe für mich jetzt die Entscheidung, ich werde nicht teilnehmen und dann kann ich auch, naja, meine Planung darauf darauf ausrichten und die Entscheidung vorwegnehmen.
Wie schwer ist es dann, die Entscheidung letztendlich zu fällen? Also die Wahrscheinlichkeit wurde ja schon immer größer, dass Olympia letztendlich nicht 2020 wie geplant stattfindet, aber am Ende des Tages hätte es auch passieren können, dass der Karrierehöhepunkt eines jeden Sportlers, vielleicht abseits des Fußballs, die Olympischen Spiele, dass die für dich flachfallen, ohne dich stattfinden. Ich sag mal so, in einem Alter von 30, man kann mit 34 schon noch an Olympia teilnehmen, es ist aber nicht gesetzt, dass man das tut. Es wäre vielleicht die letzte Möglichkeit, da nochmal um Medaillen zu fechten. Also wie schwer ist die Entscheidung für sich selber dann auch so zu treffen?
Ja, ich muss schon sagen, dass ich hier schwitzige Hände hatte, als ich da zugeschaltet war zum aktuellen Sportstudio. Das war am Ende auch dann eine Entscheidung, die ich relativ kurzfristig getroffen habe. Also ich habe mir die Gedanken gemacht, ich habe das abgewogen. Ich hatte natürlich auch Sorge, aber ich hatte eben das Gefühl, das Richtige zu tun. Trotzdem sich das auch einzugestehen, auch so ehrlich mit sich zu sein, die Pläne, die man jetzt gemacht hat, die Hoffnungen auch jetzt für das Olympische Turnier, auch ja gerade mit der guten Verfassung, mit der ich und mit der wir auch als Team waren, wir hatten ja zuletzt jetzt noch in Luxemburg mit der Mannschaft eine Bronzemedaille geholt, dass das jetzt so nicht stattfinden wird, sich das einzugestehen, das ist mir schon nicht leicht gefallen.
Das glaube ich gerne. Jetzt hängt sich natürlich vieles aktuell an diesem Olympia-Thema auf. Es ist das bestimmte Thema letztendlich im Zusammenhang mit Corona und Sport. Deshalb müssen wir natürlich auch darüber sprechen. Nun wird in dem Zusammenhang vieles, habe ich das Gefühl, auch sehr in Schwarz und Weiß gesehen. Letztendlich gibt es ja sowieso immer diese Graubereiche dazwischen. Du hast auf der einen Seite ja auch IOC und Thomas Bach als Repräsentant, wenn man so will, nach außen in das IOC, in manchen Punkten auch verteidigt und wiederum in anderen kritisiert. Ist es wirklich so, dass es manchmal auch nicht möglich ist, da eine richtige oder falsche Entscheidung zu treffen?
Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich glaube schon, dass es richtige und falsche Entscheidungen gibt. Es ist nur im Augenblick so, dass Entscheidungen unter immer sehr großer Unsicherheit getroffen werden, weil sich alles sehr dynamisch und sehr schnell entwickelt. Keine Entscheidung zu treffen, ist dabei ja aber auch irgendwie eine, die Folgen hat. Gleichzeitig, finde ich, muss man auch auf der einen Seite zurückblicken und sagen, okay, die Entscheidung war richtig, die war falsch, versuchen das einzuordnen, das zu bewerten, aber mit denjenigen, die jetzt in entscheidenden Positionen sind, denen ein Verständnis dafür entgegenzubringen, dass das gerade unheimlich schwere Jobs sind, also an allen Stellen, ob in Unternehmen oder in der Politik, die jetzt versuchen, die Lage jeweils einzuschätzen und das Beste daraus zu machen. Ich glaube, da muss man Verständnis für die haben, die gerade einen schweren Job haben.
Da hast du ja auch Thomas Bach zugute gehalten, dass er selber vielleicht nochmal ein anderes Ansinnen hat, für Olympia zu kämpfen, aufgrund der Tatsache, dass er 1980 Olympia aufgrund des Boykotts verpasst hat. Das sind alles natürlich so Themen, die damit einfließen, ohne da jetzt weiter irgendwie Personen verteidigen oder weiter kritisieren zu wollen, weil die Entscheidung letztendlich getroffen ist. Was mich interessiert, du hast im Sportstudio auch gesagt, das war bei deinem Auftritt am 28.03., dass noch ein Telefonat ansteht mit Athleten und Vertretern des IOC. Das ist inzwischen auch passiert. Kannst du da ein bisschen Einblick geben, wie dieses Telefonat dann gelaufen ist, was da Inhalte waren?
Ja, das ist inzwischen so, dass es regelmäßig stattfindende Calls gibt mit etwa 200 Vertretern aus verschiedenen Ländern, also die Athletenvertreter der Nationalen Olympischen Komitees und der Weltverbände dürfen sich da einwählen und zuschalten. Und dann gab es ein Eingangsstatement von dem Präsidenten des IOC, also von Thomas Bach, und von der Vorsitzenden der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees, die heißt Kirsty Coventry, über die aktuelle Lage, deren Einschätzungen, auch ein Rückblick darauf, wie das gelaufen ist, und dann so eine Art Fragerunde. Und da habe ich teilgenommen und habe auch einige Punkte da mit eingebracht, was wir jetzt sozusagen für wichtig halten, wie es weitergeht.
Und jetzt stelle ich mir das so vor, das sind dann unheimlich viele Teilnehmer des Calls. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mal die Zahl von 200 ungefähr gesehen. Ist das dann noch so, dass da wirklich geordnet Informationen vermittelt werden können oder ist das eher ein heilloses Durcheinander?
Es spricht natürlich immer nur einer. Also am Anfang, wie gesagt, der Präsident und die Vorsitzende. Und dann ist es so, dass man bei dieser Fragerunde sich einwählen kann. Man muss dann also eine Tastenkombination auf dem Telefon drücken, kriegt dann eine kleine Bestätigung und wird dann quasi eingereiht. Und je nachdem, welche Frage gestellt wird, das betrifft zum Beispiel Qualifikationskriterien oder einige Sachen kamen auch zu diesem Olympic Solidarity Model, welche Athleten werden weiter gefördert. Wird dann die Frage zurückgegeben an das IOC-Personal, also da war beispielsweise auch der Sportdirektor mit im Call vom IOC und versucht dann eben diese Fragen zu beantworten, oder einige bleiben auch manchmal unbeantwortet.
Einige Tage später, ich weiß jetzt nicht, ob aufgrund des Calls oder aufgrund der generellen Lage, auf jeden Fall wurde dann verkündet, dass die Olympischen Spiele verschoben werden um ein Jahr auf 2021. Was war da deine erste Reaktion, als du von dieser Verschiebung gehört hast?
Ja, erstmal war ich erleichtert, weil ich glaube, dass es jetzt das Richtige war, eben die Athleten, nicht nur mich, ich hatte die Entscheidung ja schon getroffen, aber auch andere von diesem Spagat, von dieser unmöglichen Aufgabe zu befreien, sich professionell für Olympische Spiele vorzubereiten in der Zeit, wo die Sporthallen geschlossen sind, wo man eben auch, wo alle zu Hause bleiben sollen. Das heißt, da war ich froh für die anderen, aber natürlich auch für mich, weil dadurch ja meine Entscheidung sich auch irgendwie als richtig, die wurde ja dadurch ein Stück weit bestätigt, dass meine Einschätzung die richtige war. Ja, und dann das Gefühl war eigentlich eher so total surreal. Also wie so ein Science-Fiction-Film, wo man sagt, okay, jetzt wurde das nächste Flugtaxi erfunden und die Olympischen Spiele wurden auf 2021. Das fühlt sich so unecht an und deswegen, ich komme irgendwie immer noch nicht so richtig darauf klar, was jetzt eigentlich die neue Welt ist. So.
Es ist auch eine ganz komische Situation, muss man sagen, für euch Fechter insofern, als dass die Entscheidung getroffen wurde, die 57% Sportler, die schon qualifiziert waren für Tokio 2020, die bleiben auch qualifiziert für 2021. Das heißt, du hast jetzt eine riesenlange Vorbereitung mit der Gewissheit, du kannst, sofern die Spiele 2021 wie geplant stattfinden, teilnehmen, bist schon qualifiziert. Wie motiviert man sich denn in der Phase jetzt, sich fit zu halten? Ist das nicht eine riesen verlängerte Abtastphase letztendlich?
Ja, es ist total ungewohnt. Also ich habe noch nie so eine lange Vorbereitung für irgendwas gehabt. Normalerweise trainieren wir immer in Etappen, also auf den nächsten Weltcup, der dann für die Qualität, oder auf die nächste Europameisterschaft. Wir haben ja immer irgendwelche Highlights eigentlich, maximal am Abstand von wenigen Monaten. Und jetzt so eine lange Zeit in die Zukunft, in den Kalender zu gucken, kommt in meiner Trainingsplanung eigentlich gar nicht vor. Deswegen habe ich jetzt erstmal versucht, mir ein Programm zusammenzubauen mit dem Athletiktrainer und mit Yoga und irgendwie halt zu schauen, was kann ich denn machen? Ich möchte mich ja eh bewegen. Also ich fühle mich ohnehin unwohl, wenn ich nicht jeden Tag Sport mache, und ich versuche jetzt eben so meine Fitness zu erhalten, und dann, ja, wann ich dann überhaupt wieder anfange, jetzt fechtspezifisch zu trainieren, das weiß ich gerade noch gar nicht.
Jetzt habe ich ganz taufrisch quasi ein Interview gesehen von der ARD-Doping-Redaktion. Das hat gestern stattgefunden. Man muss dazu sagen, wir nehmen heute am Sonntag schon auf. Der Virologe Alexander Kekulé hat da gesagt, dass auch Tokio 21, dass er das zumindest für unsicher hält, ob das so stattfinden kann, weil man erst seriös wirklich im Frühjahr 2021 sagen kann, wie es im Sommer aussieht, aufgrund der Durchseuchung der Bevölkerung. Was machen solche Aussagen mit dir, wenn man sich natürlich von Ziel zu Ziel irgendwie hangelt und wenn diese Ziele einem weggezogen werden? Das macht ja auch was mit einem Sportler oder generell mit einem Menschen.
Ja, ich glaube, für alle, die sich versucht haben, so intensiv damit zu beschäftigen und ein Bild zu machen, war schon klar, dass es jetzt nicht so einen Endpunkt gibt. Also, dass wir nicht einfach sagen, okay, wir verschieben jetzt die Olympischen Spiele und dann ist ja ab Juli ist wieder alles so, wie es vorher war. Das heißt, es war vorher eine Unsicherheit da, die wird vielleicht bestärkt durch so eine Aussage, durch das Bild, was man sich selbst gemacht hat. Aber das gilt ja nicht nur für uns. Also ich versuche mich jetzt erstmal fit zu halten. Dann geht es ja darum, jetzt erstmal zu sagen, wie kommen irgendwie alle durch diese Krise? Wie können wir irgendwie alle unser Leben wieder aufnehmen? Ja, und dann steht der Sport halt vielleicht da nicht an erster Stelle. Und ja, für mich persönlich ist es bitter, aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die das Ganze gerade noch viel, viel härter trifft.
Eine letzte Frage trotzdem zu diesem Themenkomplex letztendlich. Michael Phelps, ein ja hochdekorierter Olympionike, sage ich mal so, der hat einen sehr, sehr harten Ton angeschlagen und hat gesagt, er warnt auch davor, dass Sportler letztendlich sogar zum Äußersten gehen und vielleicht sogar mit Suizidgedanken spielen, aufgrund dieser Situation letztendlich. Kannst du da vielleicht erklären, was er genau meint, und so ein bisschen Einblick in das Innenleben eines Sportlers geben?
Ich kann's versuchen. Also bei uns Sportlern ist es ja so, der Sport hat sich extrem professionalisiert, und wir müssen, sage ich mal, einen Riesenteil unserer Zeit und Energie darauf verwenden, um das, was wir machen, immer noch zu verbessern. Und man geht da wirklich in Grenzbereiche die ganze Zeit, um sich vorzubereiten, jetzt gerade auch auf diese Olympiade, auf diese Olympischen Spiele hin. Wir haben 4 Jahre lang trainiert, jetzt als Säbelfechter, uns zurückgekämpft auf der Weltrangliste nach oben und wirklich ganz viel Zeit und Energie in diese eine Sache gesteckt, mit Videoanalysen, mit Training, mit Verzicht auf alles Mögliche. Und wenn das jetzt verschoben wird, wenn das jetzt erstmal so aus dem Blick kommt, muss man sich erstmal sammeln und gucken. Ich habe in einem Interview dazu gelesen, das fand ich einen ganz guten Vergleich, das ist ein bisschen wie jemand, der alle seine Anlagen in eine einzige Aktie steckt. Also wir sind so konzentriert auf die eine Sache, dass wenn die dann eben wegfällt, beim Karriereende oder jetzt eben durch diese besondere Situation der Pandemie, da ein Moment der Unsicherheit ist, mit dem vielleicht einige nicht so gut umgehen können. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch aufzuklären, auch Sportler aufzuklären, dass sie eben jetzt nicht in so ein Loch fallen, sondern dass man eben da auch bestimmte Betreuungsangebote, die bereitgestellt werden, auch nutzt, falls einige jetzt nicht wissen, wie sie sich mit der neuen Situation zurechtfinden sollen.
Setzt ihr euch dafür auch mit den Athleten Deutschland e.V., dem Verein, den du ja vorsitzt, setzt ihr euch auch explizit jetzt dafür ein, für psychologische Betreuung, für quasi ein Auffangbecken, wenn man so will, für die Sportler?
Unbedingt. Also wir machen uns mit Athleten Deutschland natürlich Gedanken, einmal, wie können wir den Sportlern helfen jetzt in der schweren Situation und wie können wir aber auch anderen Menschen helfen? Also wie können wir die Sportler auch dazu bringen, anderen Leuten zu helfen? Also was die psychologische Betreuung angibt, da gibt es Psychologen, die mit den Olympiastützpunkten jeweils zusammenarbeiten. Da ermutigen wir die Sportler natürlich hinzugehen. Sollte es da mehr Bedarf geben, als sozusagen jetzt die Infrastruktur bietet, werden wir uns auch dafür einsetzen, dass da aufgestockt wird. Das gibt es im Augenblick aber noch keine Hinweise darauf, dass das so ist. Und was das andere angeht, also sozusagen selber jetzt was beizutragen, als Athleten auch zu helfen, haben wir einmal natürlich die Sportler dazu aufgerufen, eben möglichst gut aufzuklären, andere und selbst sich an die jeweiligen Regeln zu halten. Und so ein kleines Projekt, was ich ganz schön finde, ist, wir haben auch Sportstunden angeboten, wo Leistungssportler mit Schülern zusammengebracht werden und über ihre Erfahrungen eben berichten aus dem Sport.
Das kannst du gerne präzisieren, also wie das dann auch abläuft. Geht das dann über Social-Media-Kanäle, geht das über Skype oder über andere Kanäle, diese Sportstunden, weil Face-to-Face geht ja nicht in einem großen Raum.
Genau, stimmt, das hatte ich jetzt gar nicht dazu gesagt. Also es gibt dann so einen Aufruf über Social-Media und dann kann man sich anmelden als Schüler, um an dieser Sportstunde per Zoom teilzunehmen. Das wird dann moderiert von unserem Präsidiumsmitglied Moritz Geisreiter und dann ist jeweils ein Sportler quasi als Gast und der ist dann da und berichtet von seinen Erfahrungen. Und das ist bisher, glaube ich, sehr gut angenommen worden und irgendwie auch ein schönes kleines Projekt, was wir da haben.
Also da auch unbedingt den Athleten Deutschland e.V. irgendwie auf Social Media gewogen bleiben, weil in dieser Phase hilft Sport und Bewegung mit Sicherheit. In der Phase, um bei den Sportlern selber zu bleiben, was ja so ein wenig das Thema des Podcasts auch ist, spricht man auch teilweise von bedrohten Sportlerexistenzen tatsächlich, von Sportlern, die bei Olympia Höchstleistungen erbringen, für ihr Land vielleicht sogar Medaillen erreichen, jetzt aber in ihrer Existenz im schlimmsten Falle bedroht sind. Um mal beim Terminus Athletenaktivist aus dem Einstieg zu bleiben, bist du unheimlich vernetzt und kriegst viel mit. Bekommst du da auch wirklich mit jetzt von Einzelschicksalen, wo wirklich Sportler, die im krassesten Fall normalerweise an Olympia teilnehmen, dass die jetzt in ihrer Existenz sich wirklich extrem bedroht fühlen oder akut bedroht fühlen?
Ja, also das Feedback, was ich bisher bekommen habe, was wir eingesammelt haben, lief eher dahin, dass so die Lebensentwürfe und die Lebensplanung über den Haufen geworfen ist. Also viele Sportler gehen zum Beispiel jetzt, sonst im Job arbeiten, gehen dann raus, um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten oder planen ihr ganzes Privatleben eben für die Zeit nach den Olympischen Spielen, wie, keine Ahnung, zum Beispiel zu heiraten oder vielleicht sogar ein Kind zu bekommen oder nochmal zu studieren. All das ist also jetzt eher für die Zeit nach den Spielen geplant. Und jetzt durch die Verlegung sind also so diese ganzen Lebenswege jetzt erstmal über den Haufen geworfen. Und was jetzt das Finanzielle angibt, da gibt es einige, die das trifft. Allerdings aus dem olympischen Bereich, also die jetzt sich wirklich akut vorbereiten, sind sehr viele auch Soldaten, also bei der Bundeswehr angestellt oder bei der Polizei, Und die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist dann ein weiterer großer Unterstützer. Und die hat auch gesagt, dass sie jetzt erstmal weiter finanziert. Sind also einige spezielle Sportarten, wo auch viel durch Preisgelder und Antrittsprämien verdient wird. Wird jetzt beispielsweise die Leichtathletik, wird das einige betreffen. Aber die Anzahl von denen, die jetzt wirklich so in Existenznot kommen, das hält sich bisher im Grenzen. Wir sind aber da auf der Hut. Ich glaube, wir Sportler sind dann mittelbar betroffen. Also wenn Unternehmen insolvent sind, dann sind die ja wiederum teilweise Sponsoren für Sportler und Vereine. Und wenn es den Vereinen schlecht geht, also am Ende der Kette sozusagen, wird es dann sicher auch bei den Sportler landen. Ich glaube, wir sind nicht unmittelbar jetzt die Ersten, die das trifft, aber da machen wir uns natürlich Gedanken und versuchen auch vorzubereiten, was geht.
Dem Sportler sagt man ja auch immer eine gewisse Vorbildrolle nach. Wie füllt man diese Vorbildrolle jetzt aus in diesen Zeiten, wo man sie nicht mit dem Sport an sich nicht ausfüllen kann?
Ja, das ist natürlich nicht leicht. Da haben wir uns Gedanken gemacht. Das Erste ist natürlich selbst das zu machen, was jetzt geboten ist. Also sich zu informieren auf der Seite des Robert-Koch-Instituts, sich eben möglichst sozial beziehungsweise physisch von anderen Menschen fernzuhalten, darüber aufzuklären. Und dann haben wir gedacht, okay, was können wir jetzt als Sportler speziell machen? Ich habe überlegt und habe mich da mit meinem Teamkollegen Matjas zusammengetan. Wir nehmen ohnehin wöchentlich einen Podcast auf und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt die Produktion hoch, weil es gibt ja jetzt ganz viele Kids und Hobbyfechter, die jetzt gerade nicht in ihre Fechthalle können, und versuchen da Videos zu produzieren, um die eben ja dazu anzuhalten, sich weiter zu bewegen, in Bewegung zu bleiben, versuchen das so zu konzipieren, dass man das gut zu Hause und auch alleine machen kann. Das ist im Fechten ja nicht so leicht, aber auch da, wir haben jetzt das 5 Videos und sind inzwischen online und wir haben heute jetzt den ganzen Tag nochmal gedreht, da kommt also noch mehr. Das ist auch sehr gut angenommen worden und da gibt es echt einige Kinder. Fechten ist ja jetzt nicht die größte Sportart, aber doch, wir haben da sehr, sehr schönes Feedback bekommen und das motiviert einen dann auch da weiterzumachen.
Ja, und das, was ich bisher gesehen habe, muss ich auch sagen, ohne jetzt mich einschleimen zu wollen, aber das kann man auch durchaus mal versuchen als Nichtfechter. Da gibt es Übungen, die man auch als Nichtfechter mal als Trockenübung auf dem Balkon, im Garten oder in der Einfahrt machen kann. Also Bewegung hilft ja grundsätzlich, sagt man, um die Psyche irgendwie gesund zu halten. Und das ist in dieser Phase, denke ich, auch nicht verkehrt. Also da unbedingt reinklicken und reinhören im Podcast. Demaskiert heißt er, um das nochmal genannt zu haben. Weil Podcast hören, dafür hat man ja jetzt auch relativ viel Zeit.
Das stimmt, würde ich mich natürlich freuen und du hast völlig recht, wir haben immer eine Kategorie für Einsteiger und eine für die, die schon etwas länger dabei sind. Also ich glaube, da kann sich jeder gerne mal dran probieren.
Also dann ran und reinklicken und mitmachen. Danke für das sehr offene Gespräch zu zugegebenermaßen echt schwierigen Themen, Max Hartung. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es bald besser wird aus gesundheitlicher Sicht und dass letztendlich eine weitere Verschiebung von Olympia nicht nötig ist, aber das ist noch viel Zeit hin. Am Ende des Tages ist wirklich erstmal das Wichtige, dass alle gesund bleiben. Vielen Dank für die Einblicke und viel Erfolg weiterhin sportlich sowie auch in der Arbeit in den verschiedensten Gremien als, ja, um den Begriff nochmal zu bemühen, Athleten, Aktivist. Vielen Dank.
Ja, danke sehr, dass ich da sein durfte. Ciao.